Neben Interventionsmöglichkeiten zur erzwungenen, vergangenen und gegenwärtigen Abscheulichkeiten des Lebens beschäftigt sich REMM auch mit der wichtigsten Frage der Welt.
Ist Elvis wirklich tot?
Am 16. August 1977, um 9 Uhr morgens, ging Elvis mit einem Buch auf die Toilette. Erst um 14 Uhr wurde Elvis Presley von seiner Freundin auf dem Bauch liegend am Boden seines Badezimmervorraumes aufgefunden und im Baptist Memorial Hospital um 15.30 Uhr offiziell für tot erklärt.
Seitdem haben Millionen Elvis gesehen und gehört.
Handelt es sich um eine Massenpsychose oder eine Verschwörung gigantischen Ausmaßes?
REMM, stets der Wahrheit verpflichtet, fragt die Frage aller Fragen.
Ist Elvis wirklich tot?
Oh!
Elvis ist letztens bei Lenin ins Mausoleum eingezogen. Beide Jungs, also Lenin und Elvis, hatten vor ihrem Tod verfügt, dass kein Personenkult um ihre Person betrieben werden dürfe. Trotzdem baut der Stalin dem angeblich gestorbenen Lenin ein Mausoleum. Das erste Mausoleum war kleiner als das heutige Bauwerk und bestand aus Eichenholz. Es war in nur 3 Tagen, vom 21. bis zum 24. Januar 1924, vor der Kremlmauer errichtet. So eine lächerliche Sache. Ist Zeit, ist Geld auch im Realsozialismus praktiziert worden? Im Sommer 1924 wurde ein größeres Mausoleum erbaut, das in Form und Größe dem heutigen entsprach, aber noch immer aus Eichenholz bestand. Das mit dem Holz wollte Elvis wirklich nie, wegen der Holzwürmer.
Dieses Bauwerk beherbergte Lenin 5 Jahre lang. 1930 gab Lenin durch, dass Elvis ein neues steinernes Mausoleum will, da das bestehende zu verrotten begann. Als Baumaterialien für das heutige Mausoleum wurden feiner Labradorstein und dunkelrote Granit verwendet. Lenin steht drauf und gibt foierte Perle damit an. Der Architekt aller 3 Mausoleen war Alexei Tschusew. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Mausoleum zum Schutz vor deutschen Luftangriffen mit Holz verkleidet und verhüllt, musste aber nach Kriegsende dennoch restauriert werden. Geheimagenten sagen, Elvis sang eigentlich »Musi denn aus dem Mausoleum raus«.
Lenin selbst hat den Krieg unversehrt überstanden und Elvis, wie wir wissen, auch. In einem beleuchteten panzergläsernen Sarg gebettet arbeitet Lenin im Mausoleum. Im Sarginneren beträgt die Temperatur 7 Grad Celsius, daher stecken sich Elvis und Lenin immer wieder gegenseitig mit Schnupfen an. Blöd ist, dass die Gewerkschaften in Russland keinen gerade so guten Stand haben und Lenin wieder mit der FAU nicht will, der Dickkopf.
Totenkult? AWWM liebt Lebenskult. Das Mausoleum galt in der Sowjetunion als eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes und wurde von Millionen Menschen besucht. Bei der Siegesparade im Jahr 1945 warfen sowjetische Soldaten in einer symbolträchtigen Geste hunderte erbeuteter Fahnen der Wehrmacht vor das Mausoleum, zu den Füßen Lenins. Da war Elvis ganz schön neidisch. Bei den jährlichen am 9. Mai stattfindenden Militärparaden stand zu Sowjetzeiten die gesamte Parteiführung auf der Tribüne des Mausoleums. Das hat Elvis jetzt geändert.
Nach seinem Tod 1953 hatte Stalin sich einige Jahre neben Lenin im Mausoleum eingeschnurrt. Aber der Schnurrer hat gekratzt beim Knutschen und Elvis hat auf seine künstlerischen Freiheit bestanden. Da zog der Stalin dann ins entfernte Murmansk und tanzte mit der übergelaufenen Christin.
Die Ehrenwache des Kreml-Regiments wurde 1992 unter Präsident Boris Jelzin abgezogen. Seitdem kann Elvis da auch ein wenig ungestörter leben. Die Soldaten waren ihm einfach zu jung, zu engagiert und zu wenig mit der Geschichte des Pop vertraut. Am 20. Januar 2011, ein Tag vor Lenins Todestag, startete der Duma-Abgeordnete Wladimir Bedinsky vom Einiges Russland eine Initiative zur endgültigen Bestattung Lenins, die von einer Mehrheit der Russen befürwortet wird. Da mussten die beiden Barrikaden bauen und ihre von Gentrifizierung bedrohte Bude in einer der teuersten Städte der Welt retten.
Auch darüber hat Moskau gegen Zwangsräumungen nicht berichtet. Naja, der Lenin ist durch, der Elvis einfach zu sehr Amerika. Da schweigt die Linke.
Was bleibt, ist die Frage Lenins. Was tun? Und Elvis sagt, a little less conversation. In me.
tired talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on.
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 Don't procrastinate, don't let the guinea pigs get to me. Just say we're out.
A sign of winter in the midst of June. Nothing left unbroken. Someone spoke too soon. Already night falls, not even noon. Someone has been hurt badly in this room. No way out, no way out by forgetting and forgiving now. No way out, no way out now. All the days that ended, all the doors that closed. All the glass is broken, wish you never spoke. It's a sign of winter, your seasons never change. No one left to stay for, nothing left to save. No way out, no way out by forgetting and forgiving now. No way out, no way out now. No way out, no way out by forgetting and forgiving now. No way out, no way out now.
Der sorbische Dichter Juri Presan konnte seine letzten Werke im Lomovina Verlag mit Geldern aus der Stiftung für das sorbische Volk veröffentlichen. Die Stiftung fördert sorbische Literatur, Kultur und Brauchtum. Presan gilt als der bedeutendste sorbische Schriftsteller, auch wenn in seinen beiden literarisch wohl wichtigsten Werken über die Sagengestalt Krabat sorbische Kultur keine repräsentative Rolle spielt.
Wer ist diese Gestalt aus der Sage? Und gehört sie zur sorbischen Kultur nur, weil Geschichten im sorbischen Siedlungsgebiete und in sorbischer Sprache erzählt worden waren? Oder gehört dieser falsch und fehlbare Messias Slobodka zur sorbischen Folklore, da durch die Stiftung des sorbischen Volkes die finanzielle Last trägt, seine Geschichten aus der Fete Brezans durch Buchauflagen zu verbreiten? Nichts weniger als diese Fragen zu stellen, wird die Aufgabe eures geschätzten Radiokollektivs sein. Denn Krabat, der vielleicht nie gelebt hat, der vielleicht nie gestorben ist, der hunderte Tote erlitt und doch, um doch wiederzukehren, ist einer der Abwesenden, der mit Elvis es aufnehmen könnte.
Zunächst aber muss die Aufmerksamkeit auf ein anderes diskriminierendes Phänomen gerichtet werden. Den Schriftsteller, den Autor. Ein sorbischer Autor, angeblich. Was macht diesen zum sorbischen Autoren? Die Erzählung von Krabat wohl kaum. Diese ist in dutzende Sprachen übersetzt. Und auch wenn der Verlag Domovina Heimat heißt, haben die Romane bis auf ein paar aus der sorbischen Sprache entlehnten Eigennamen nichts mit dieser zu schaffen. Selbst wenn wir Heimat als Metapher für etwas ungewöhnlich Gewöhnliches verstehen, so ist dies doch eine weltweit erlebte Erfahrung. Sagen wir mal, Heimat ist da, wo meine Freundinnen sind. Eine gängige Interpretation. Also ist ABWM Heimat, Coloradio, unsere Heimatsender. Heimat durchaus und vor allen Dingen im politischen Sinne, nicht im geografischen, sprachlichen, biologischen. Das macht bei Freundschaften oder Radiowellen nämlich keinen großen Sinn.
Der Roman von Bresan, übertragen und gedruckt in amerikanischem Englisch, handelt für die US-amerikanischen Leserschaft vielleicht auch von Heimat. Dann handelt er von ihrer Heimat, in der die fantastische Satkula zum fantastischen Cherokee Creek wird und nicht von der eines angeblich sorbischen Schriftstellers. Kurzum, es gibt ihn nicht, den sorbischen Schriftsteller, auch wenn Wikipedia das Gegenteil behaupten mag. Es gab zweifellos den bedeutenden Schriftsteller Juri Bresan. Der sorbische Schriftsteller ist eine Erfindung der rassifizierenden Ideen von Wikipedia-Nutzern und Volksstiftungen.
Komisch nur, dass wahrscheinlich die Anhänger von solch rassifizierenden Ideen gegen Menschen demonstrieren, die aus diesen rassistischen Zuschreibungen ausschließende politische Praxen ableiten wollen. Dabei schließt auch die Kürung des sorbischen Schriftstellers aus, dass es sich dabei um einen deutschen Schriftsteller handelt, obwohl doch seine Bücher in deutscher Sprache verfasst wurden und offenbar von etwas anderem, weit universellerem handeln als von Sorbistan, Sachsen, Deutschland oder Europa. Mit welchem Recht in Bezug auf was, bitteschön, wird Bresan als sorbischer Autor diskriminiert? Sicher sprach und schrieb er auch sorbisch, möglicherweise pflegte er sorbische Kulturpraktiken, vielleicht fühlte er sich sogar als Sorbe. Nichtsdestoweniger macht dies alles zusammengenommen noch keinen sorbischen Schriftsteller. Schließlich ist dieser sächsische Ministerpräsident auch kein sorbischer Ministerpräsident, obwohl er des Obersorbischen mächtig ist. Könnte aber brandenburgischer Ministerpräsident werden, zum Beispiel, wenn die Partei der Christdemokraten in Sachsen endlich mal ihren kellenähnlichen Löffel aus den Schüsseln nehme und diese an andere Parteien abgibt.
Es wäre angebracht, Nusalach, dem Jäger, still nachzusprechen und zu sagen, mögen alle meine Fehler sich an ihren Platz begeben und möglichst wenig Lärm dabei machen. Dabei aber einschränkend zu bedenken, dass, wenn du Fehler machst, du dich selbst retten kannst oder dabei auch dein Leben verlierst.
Zurück zur Heimat und ihren Übersetzbarkeiten. Genau im Mittelpunkt unseres Kontinents, wie viele irrtümlich glauben, also auch der Welt, entspringt die Satkula, ein Bach, der 7 Dörfer durchfließt und dann auf den Fluss trifft, der ihn schluckt. An der Bachaue der Satkula lebte Krabat. Seine Geburt freilich ist nirgends verzeichnet und dass er gestorben sein soll, ist undenkbar, heißt es über ihn. Es gibt diesen Ort an der Bachaue, den die Bevölkerung vielleicht Heimat nennt, weil sie dort Heimstatt und Freunde hat. Es gibt auch den Cherokee Creek in Kalifornien, an dessen Ufern sich Alta Will befindet und der in der Sprache der dort vor dem 15. Jahrhundert ansässigen Bevölkerung vielleicht einen Namen hatte, der uns nicht überliefert ist. Dort ist es anders als an der Satkula und doch vergleichbar.
Es gibt auch der Gegend am Cherokee Creek die Legende von einem Banditen, die, wie die Legende um Krabat, auf Tatsachen beruht. Murrieta war etwa 1848 nach El Dorado gekommen, um Gold zu suchen. Andere amerikanische Goldsucher, Rassisten offenbar, neideten ihm, was er gefunden hatte und überfielen ihn und die Seinen. Er rächte sich fürchterlich, war sonst aber ein freundlicher Bandit, der als mexikanischer Robin Hood die Erzählungen der Besitzlosen beflügelte und die der Herrschenden in Angst versetzte. Wir hören die Analogien. Aus dem Grund fällt es uns nicht schwer, der Geschichte des Klabat zu folgen, wie auch die Bewohner am Cherokee Creek der Geschichte folgen können.
Es handelt sich demnach, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, also weder bei Krabat noch bei Bresan, um originär sorbische Kultur. Dass die Stiftung des sorbischen Volkes und andere Kulturrassisten mit solchen Zuschreibungen gerne sich selbst und ihre Vorurteile bespielen, ist traurig. Auch ihr solltet mal vor der eigenen Haustür kehren. Noch ist es nicht zu spät. Graf Franz Amadeus erkannte noch kurz vor der Einlagerung in die Gruft, wo die Verhältnisse die Menschen hindern, glücklich zu sein, müssen die Menschen lernen, ihr Glück außerhalb der Verhältnisse zu finden. Nehmt euch an RWM ein Beispiel.
I'll go.